Vor kurzem kam es zu einem Pogrom in den Straßen einer europäischen Großstadt. Donald Trumps Republikaner haben das Repräsentantenhaus gewonnen und wir haben einen genaueren Blick auf seine politischen Ernennungen und wirtschaftlichen Pläne geworfen. Eine dieser Ernennungen könnte große Auswirkungen auf den Nahen Osten haben. Und Russland versucht möglicherweise, seinen Krieg in der Ukraine zu beschleunigen, bevor Präsident Trump sein Amt antritt. All das und mehr erfahren Sie in der heutigen Ausgabe von Trumpet World. Willkommen zurück zu Trumpet World. Mein Name ist Richard Palmer, stellvertretender geschäftsführender Redakteur der Posaune. Hitler und die Nazis sind zurück in den USA. Das ist es, was wir seit mehr als einer Woche aus den europäischen Nachrichten hören. Aber eine massive und schockierende Nachricht aus Amsterdam vom vergangenen Freitag entlarvt das als Lüge. Wenn wir uns über Neonazis Sorgen machen, müssen wir nicht im Weißen Haus der Vereinigten Staaten suchen. Es sind radikale muslimische Einwanderer, die in Massen nach Europa gekommen sind und denen man erlaubt, außergewöhnliche Angriffe auf Juden zu verüben, die direkt aus den 30er Jahren stammen. Letzten Donnerstag spielte die israelische Fußballmannschaft Maccabi in Amsterdam gegen die niederländische Mannschaft Ajax. Viele israelische Fans kamen, um das Spiel zu sehen. Nach dem Spiel sahen wir schockierende Bilder von Mobs, die Jagd auf Israelis und wirklich jeden machten, der jüdisch ist. Es gab jede Menge Filmmaterial von Menschen, die Jagd auf Menschen machten und deren Pässe sehen wollten, um zu beweisen, dass sie Israelis waren. Es gab Mobs, die an Straßenecken auf Menschen lauerten. Es gab Berichte über Autos, die absichtlich versuchten, Personen zu rammen. Und wir sahen einige unglaublich enttäuschende Reaktionen von allen möglichen Behörden. Wir sahen sehr schnell, wie große Medien in der ganzen Welt, darunter auch die BBC, versuchten, den Juden die Schuld zuzuschieben und die Darstellung zu verändern. Sie versuchten, es so aussehen zu lassen, als hätten die Juden dies provoziert, als hätten diese israelischen Fußballfans sich aggressiv verhalten und dies provoziert. Dabei gab es erstens nur sehr wenige Beweise und zweitens rechtfertigt das Niederreißen von ein paar Fahnen oder die Art und Weise, wie sie beschuldigt wurden, nicht diese Art von Gewalt. Stattdessen haben wir gesehen, dass es sich um einen ziemlich gut organisierten, vorsätzlichen Angriff handelte, der größtenteils von niederländischen arabischen Uber-Fahrern verübt wurde. Es gab WhatsApp-Nachrichten, Telegram-Nachrichten, die wir jetzt gesehen haben, in denen sie sich gegenseitig Nachrichten schicken, in denen sie Dinge sagen wie »Morgen nach dem Spiel«, »Nachts«, »Teil 2 der Judenjagd«. Und sie koordinieren, wie sie all diese Israelis und Juden, die hierher kommen, angreifen können. Einer der ersten Anschläge ereignete sich in der Nähe eines Casinos, in dem sich viele israelische Fans aufhielten, und der Sicherheitsbeamte hatte vielen Uber-Fahrern Nachrichten geschickt und war Teil der Aktion gewesen. Dies war der Auslöser für viele Gewalttaten. Am Ende des Abends waren 5 Menschen ins Krankenhaus eingeliefert worden, Dutzende weitere wurden verletzt. Es gab Befürchtungen, dass Juden entführt worden waren, dass es zu einer Geiselnahme kommen könnte. Es gab Befürchtungen, dass Menschen vermisst würden. Die israelische Regierung war so besorgt, dass sie Flugzeuge schickte, um israelische Bürger zu evakuieren, was einfach erstaunlich ist. Es ist ja nicht so, dass Israel Flugzeuge schickt, um seine Juden aus Syrien oder irgendeinem nordafrikanischen Land zu holen, wo man normalerweise mit solchen Unruhen rechnen würde. Dies war eine westliche, kultivierte europäische Hauptstadt. Ein Ort, von dem man dachte, dass er sich nie wieder so etwas antun würde. Und, was die Sache noch ergreifender machte, war die Tatsache, dass dieser Anschlag nur ein paar Tage vor dem Jahrestag der Kristallnacht stattfand, dem Beginn oder Meilenstein der deutschen Judenverfolgung im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs. Und dies geschah im Haus von Anne Frank. Dies ist ein Ort, der sich sehr um das Gedenken an den Holocaust und den Angriff auf die Juden bemüht hat. Und dennoch wurde diese Art von Gewalt, diese Art von Angriff wieder zugelassen. Ich denke, wir können daraus einige wichtige Schlüsse ziehen. Ich meine, eine ist, dass es sich bei diesen Angriffen nicht um holländische Staatsbürger handelte. Und dass es keine großen, blondhaarigen, holländisch aussehenden Personen waren, die Jagd auf Juden machten, wenn man sich die Videos ansieht. Sie alle haben eindeutig einen nahöstlichen Hintergrund. Wissen Sie, die Mainstream-Medien scheuen sich darüber zu berichten oder zu sagen, naja, muslimisch aussehend, aus dem Nahen Osten. Aber dies ist ein Weg, der deutlich zeigt, dass der europäische Ansatz zur Einwanderung in Frage zu stellen ist. Sie importieren Menschen mit sehr radikalen Ideologien nach Europa. Und ich denke, das ist eine wichtige Erkenntnis. Gleichzeitig gibt es aber auch die von mir angesprochene Reaktion der Mainstream-Medien und der Behörden, die dies zugelassen haben. Ich meine, wenn man sich die niederländische Polizei anschaut, dann gab es schon im Oktober Berichte, in denen sich einige Informanten zu Wort meldeten. Sie sagten, dass es Kollegen gab, die jüdische Ziele oder Veranstaltungen nicht mehr schützen wollten. Sie wissen also, dass dies bei der niederländischen Polizei vor dem Anschlag geschah. Das stand nicht im Zusammenhang mit diesem speziellen Anschlag. Aber wenn die niederländische Polizei sagt, dass wir keine Holocaust-Museen verteidigen wollen, weil wir keine Juden verteidigen wollen, hat das Auswirkungen darauf, wie gut die Polizei diese Veranstaltung in Amsterdam überwacht hat. Das sieht man an der Reaktion der niederländischen Behörden. Und wie ich schon sagte, ich denke, man sieht es an der Art und Weise, wie in der ganzen Welt darüber berichtet wurde, und dass es anfangs einen großen Druck von Seiten linker Medien gab, die versuchten, den Juden die Schuld zu geben, dies irgendwie auszulösen? Das ist genau die gleiche Art und Weise, wie sie auf den 7. Oktober reagiert haben. Es gab einen massiven, ungeheuerlichen Angriff von Terroristen mit einer Nazi-Ideologie und sofort versuchten viele Medien, den Juden die Schuld daran zu geben. Das gleiche geschah in Amsterdam. Und natürlich kommen viele Tage später Nachrichten heraus, die zeigen, dass diese Anschläge tatsächlich geplant waren. Sie erfolgten mehrere Tage im Voraus. Dies war keine Reaktion auf das, was Juden taten. Aber das hier stammt aus einem Artikel der New York Times, sogar nachdem dies herauskam, in dem von Israelis die Rede ist, die palästinensische Flagge entweihen. Ich meine, die Art und Weise, wie sie das beschreiben, hat mich wirklich beeindruckt. Ich meine, wie viele Videos haben Sie von Radikalen im Nahen Osten gesehen, die israelische Flagge verbrennen? Und das wird in den westlichen Medien nie als Schändung bezeichnet. Ja, bei dieser Geschichte geht es also zum großen Teil um importierten Antisemitismus aus dem Nahen Osten. Aber wenn man sich die Reaktionen der Behörden und der Medien anschaut, auch der Medien außerhalb der Niederlande, dann sieht man auch eine Geschichte von institutionalisiertem Antisemitismus und von Behörden, die sich vielleicht nicht aktiv gegen Juden verschwören, aber die kein großes Problem damit haben, dass so etwas passiert. Und ich denke, das zeigt auch, ob Europa wirklich die Botschaft nie wieder gelernt hat. Und Mihailo hat vieles davon aufgeschrieben. Ich habe seinen Artikel zusammengefasst und er sitzt direkt neben mir. Denn wir werden später in dieser Diskussion auf den Nahen Osten zu sprechen kommen. Ich würde Sie jetzt gerne mit einbeziehen. Haben Sie etwas hinzuzufügen? Irgendetwas von Bedeutung, das ich übersehen habe? Sie sind nämlich sehr ausführlich auf diese Geschichte eingegangen.
Man könnte sagen, dass einige der niederländischen Behörden vorsätzlich fahrlässig gehandelt haben. Der Mossad, der israelische Auslandsgeheimdienst, hat seine Kollegen in den Niederlanden gewarnt, dass so etwas wie das, was wir gesehen haben, passieren würde. Und offenbar haben die niederländischen Behörden, die Bundesbehörden, es einfach laufen lassen. Die Bürgermeisterin von Amsterdam sagte ihrerseits: "Ja, wir haben keine Warnung von höherer Stelle erhalten, dass so etwas passieren würde." In den Niederlanden läuft derzeit eine Untersuchung, um herauszufinden, was genau schiefgelaufen ist. Aber wenn ein israelisches Team in eine große europäische Stadt mit einem hohen muslimischen Bevölkerungsanteil kommt, hätte es zumindest nicht der Warnung des Mossad bedurft, damit sich zumindest einige Leute fragen, ob so etwas nicht etwas gefährlich werden könnte und zumindest einige dieser Warnungen ernst nehmen. Das ist nicht geschehen. Und es gibt eine Menge Fragen. Warum nicht? Im Zusammenhang mit dem Gesamtkontext finde ich es interessant, wenn man Parallelen sieht, zum Beispiel zur Reichskristallnacht, die wir heute so betrachten, als wäre sie ein Schritt vor Auschwitz gewesen, als wäre sie der Baustein und so weiter. Zu dieser Zeit war Hitler schon ein paar Jahre an der Macht. Jeder wusste, dass er ein Diktator war und dass er die Juden nicht mochte. Aber viele Menschen in Deutschland und viele Menschen außerhalb Deutschlands sahen sich das an und sagten: "Wow, das ging zu weit. Seht euch diese Barbaren an, diese Braunhemden oder wer auch immer, die diesen unschuldigen Menschen so etwas antun." Das ging so weit, dass Hitler nicht lange danach eine Rede hielt, in der er nicht einmal auf das Geschehene einging, sondern über andere Dinge sprach, weil er wusste, wie umstritten das war. auch wenn dies nur oder hauptsächlich ein Problem der radikalen islamistischen Gemeinschaft in den Niederlanden ist, so sind doch viele Menschen darüber empört. Und viele Menschen in den Niederlanden, einschließlich der Regierung, sind wirklich schockiert über das, was passiert ist. Und fragen sich, warum es passiert ist, verurteilen es und denken über Möglichkeiten nach, die Dinge voranzubringen. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass dies eine einmalige Episode war und dass alles stabil ist, außer vielleicht für einen kleinen Teil der Gesellschaft. Und wir werden das Problem sofort beheben. Es ist symptomatisch für das globale Klima, in dem wir uns befinden, mit all den Protesten, die wir in anderen europäischen Hauptstädten wie London und Paris gesehen haben, mit Hunderttausenden von Menschen, die die israelischen Flaggen geschändet haben und vielen anderen Dingen, und die Regierung hat das zugelassen und viele gewöhnliche Menschen sind unter den, sagen wir, Dschihadisten.
Ich denke, das ist ein guter Punkt. Es ist ein zweigleisiges Problem. Es ist ein radikales muslimisches Problem, das in den Islam nach Europa importiert wird. Keine Frage. Und dies ist weit mehr als ein niederländisches Problem. Wenn es sich um eine andere Gruppe handeln würde, die auf diese Weise angegriffen würde, wäre die Reaktion des Mainstreams viel größer. Es zeigt also auch die Haltung des Mainstreams gegenüber den Juden auf. Ich meine, wenn es sich um einen christlichen Mob gehandelt hätte, der amok gelaufen ist und Jagd auf Homosexuelle gemacht hätte nach einer Pride-Veranstaltung. Wäre das, wenn es nur ein Hundertstel der Gewalt gegeben hätte, wahrscheinlich jeden Tag auf der Titelseite gewesen.
Wir würden wahrscheinlich noch jahrelang darüber reden.
Ja, genau. Und was gab es? Es gab, glaube ich, 63 Verhaftungen in diesem Zusammenhang. Vielleicht gab es seitdem noch mehr. Ich glaube, Sie haben in Ihrem Artikel erwähnt, dass diese Verhaftungen größtenteils mit Dingen zu tun hatten, die vor diesem Amoklauf passiert sind. Aber es hätte Tausende von Verhaftungen gegeben, wenn es sich beispielsweise um eine christliche Gruppe gehandelt hätte, die es auf Homosexuelle abgesehen hatte. Wenn es sich um Muslime gehandelt hätte, die von einer anderen Gruppe angegriffen worden wären, wäre die Zahl der Verhaftungen meiner Meinung nach enorm. Ich meine, wenn man sich in Großbritannien Sir Keir Starmer oder Tutia Keir, wie er genannt wurde, ansieht, wie viele Menschen wegen der sogenannten antimuslimischen Krawalle im Sommer verhaftet wurden. Und sie waren viel weniger gewalttätig, sie waren viel weniger einseitig. Wissen Sie, es gab einige Gewalttaten, es gab Gewalt auf beiden Seiten, Menschen, die aufeinander losgingen, aber ich glaube nicht, dass so viele Menschen ins Krankenhaus eingeliefert wurden, wie in den Niederlanden und so weiter. Dies war also eine größere Sache als das, was wir im Sommer in Großbritannien gesehen haben. Und doch haben wir gesehen, wie die Regierung Leute für das, was sie auf Twitter geschrieben haben, verhaftet hat. Erst diese Woche gab es eine prominente Journalistin des Telegraph. Die Polizei stand am Remembrance Day vor ihrer Tür, dem Tag, an dem wir derer gedenken, die in den Weltkriegen für die Freiheit gestorben sind. Und die Polizei klopft an ihre Tür und sagt: Sie werden eines Hassverbrechens beschuldigt. Sie glaubt, dass es mit der Berichterstattung über diesen Angriff zusammenhängt. Sie sagte: Nun, wer ist mein Ankläger? Weshalb werde ich beschuldigt? Sie sagten: Nun, wir dürfen Ihnen nicht sagen, wessen Sie beschuldigt werden. Und eigentlich dürfen Sie Ihren Ankläger nicht als Ankläger bezeichnen. Er ist das Opfer. Die Polizei hat Sie also offensichtlich für schuldig befunden, bevor Sie vor Gericht stand. Ja, so etwas haben wir erlebt, als es um Anschuldigungen wegen Gewalt gegen den Islam ging. Aber wenn es jetzt um Gewalt gegen Juden geht, dann machen wir weiter, als ob es für einen Tag eine große Nachricht wäre. Die Leute haben es schon irgendwie vergessen. Es gibt keinen großen Aufschrei.
Die freie Presse hat das wirklich gut aufgenommen. Sie können sich glücklicherweise nicht mehr an den Namen des Mannes erinnern, aber sie hatten einen Kolumnisten, der Mitglied der niederländischen jüdischen Gemeinde war. Sie waren überrascht, dass noch mehr Menschen von diesem Vorfall überrascht sind, da die Niederlande, wie auch viele andere Länder, seit Jahren mit dieser Art von Problem zu kämpfen haben, bei dem Menschen auf der Straße unverhohlen über Juden lästern. Und die übliche Antwort der Regierung darauf ist vielleicht Stacheldraht und Panzerglas und Synagogen und dann Programme für den interreligiösen Dialog. Sie wissen schon, wenn man versucht, sie zu töten. Der interreligiöse Dialog ist eine, ich glaube, man könnte sagen, eine Ausrede dafür, dass wir uns nicht wirklich mit dem Problem befassen wollen. Wir halten es für nicht ernst genug. Wir machen einfach weiter, was wir tun.
Wenn Sie noch nie eine Synagoge besucht haben, wenn Sie in Europa leben und noch nie eine Synagoge besucht haben, dann wird Ihnen das die Augen öffnen. Ich weiß noch, wie ich vor etwa 2 Jahrzehnten zum ersten Mal in eine Synagoge ging. Das ist nicht neu. Das ist ganz und gar nicht neu. Ich meine, vielleicht 1,5 Jahrzehnte. Und es ist eines der am stärksten gesicherten Gebäude, in denen ich je war. Es gibt kein einziges Fenster, das nicht vergittert ist, und das gesamte Gelände muss eingezäunt sein, und es gibt nur eine einzige Zugangsmöglichkeit. Und wenn Leute kommen und gehen, muss in der Regel auch jemand Wache halten. Das war vor 15 Jahren. Die Synagogen in Großbritannien müssen befestigt werden, weil Anschläge fast schon zur Normalität geworden sind. Und noch einmal, wenn jede andere Gemeinschaft so leben müsste, würde das nicht toleriert werden. Und es würde als etwas angesehen werden. Ich hatte keine Ahnung, dass Synagogen im Allgemeinen so sind, bis ich eine besuchte. Und es ist ein viel breiteres, systemisches Problem. Sogar bei einigen dieser Angriffe musste eine jüdische Jugendfußballmannschaft in Berlin unter Polizeischutz gestellt werden, nachdem sie von einem pro-palästinensischen Mob angegriffen worden war. Und sie haben geschrien, sie haben Leute mit Messern gejagt und während des Spiels ausgespuckt. Ich habe vor ein paar Tagen einen Artikel gelesen, dass Frankreich seine Sicherheitsvorkehrungen erhöht, um sich auf ein israelisches Spiel vorzubereiten. Wenn Sie sich an die Olympischen Spiele erinnern, musste das israelische Team während der Spiele alle möglichen zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen treffen. Der Islam und Europa haben also ein massives Problem in Form des radikalen Islam importiert. Und der Mainstream und die breitere Kultur haben ein Auge zugedrückt. Es handelt sich also um ein doppeltes Problem. Und ich denke, wir werden sehen, dass dies die Menschen anspornt, sich dem radikalen Islam in Europa entgegenzustellen. Wir haben bereits über den Trend gesprochen, dass wir erwarten, dass Europa viel christlicher und viel katholischer werden wird. Und das ist zu einem großen Teil eine Folge der Probleme, die durch den radikalen Islam verursacht werden. Und ich denke, dass dies Europa in eine andere Richtung lenkt. Sie haben bereits Geert Wilders gesehen, der die größte Partei in der niederländischen Koalition anführt. Er wurde am Ende nicht Premierminister. Er ist sehr besorgt über das, was hier passiert. Er sagte, nun, er nannte dies ein Pogrom in den Straßen von Amsterdam. Er sagte, wir seien das Gaza Europas geworden. Muslime mit palästinensischen Fahnen machen Jagd auf Juden. Das werde ich nicht akzeptieren. Niemals. Die Behörden werden für ihr Versagen beim Schutz der israelischen Bürger zur Rechenschaft gezogen werden. Nie wieder. Er räumt also Probleme bei den niederländischen Behörden ein und verspricht einen Wandel. Ich denke also, dass dies Europa in diese eher rechtsgerichtete christliche Richtung drängen wird, sodass wir uns mit einer Menge echter Probleme befassen werden, denke ich, zumindest anfangs. Aber Sie werden sehen, dass der Katholizismus jetzt eine viel größere Rolle in Europa spielen wird. Und das wird Europa letztendlich in einen Konflikt mit dem Nahen Osten stürzen. Und das wird zu einigen massiven, weitreichenden Veränderungen in Europa führen, die weit über das Eintreten für die jüdische Bevölkerung hinausgehen und letztendlich dazu führen, dass Europa auf eine ganz andere Art und Weise in das Heilige Land involviert sein wird als bisher. Das ist also ein wichtiger Trend, den es zu beobachten gilt. Und dann haben wir schon einmal darauf hingewiesen, dass man wissen will, ob eine Krise in der Welt bevorsteht. Eine sehr gute Möglichkeit, das zu erkennen, ist, sich anzusehen, wie die Welt ihre Juden behandelt. Das ist ein ausgezeichnetes Barometer. Man sieht das immer wieder. Und ein Teil davon ist, dass Menschen, die verunsichert sind, wenn ihr Leben nicht gut läuft, wenn es große Probleme gibt, einen Sündenbock suchen. Ein Teil davon ist ein geistliches Barometer. Ich habe Anfang des Jahres einen Artikel über Antisemitismus veröffentlicht. Wahrheit und Lüge. Dahinter steckt eine geistliche Realität, die wir verstehen müssen, wenn wir verstehen wollen, was bei dieser Art von Angriffen geschieht. Die Bibel offenbart, dass es eine sehr reale geistige Welt gibt. Im Alten Testament ist davon die Rede, dass böse Geister die Führer der Welt beeinflussen. Schauen Sie sich das Beispiel von Jesus Christus an. Und er ist sich dieser bösen Geisterwelt ständig bewusst und treibt Dämonen aus und all das. Die heutigen Christen sprechen nicht viel darüber und wenden sich nicht an diese Schriften. Aber wenn man der Bibel Glauben schenkt, dann ist das sehr präsent und etwas, das wir verstehen müssen. Und schauen Sie sich an, welche Rolle die Juden bei der Bewahrung der Bibel, bei der Bewahrung der heiligen Tage, der Bewahrung des Sabbats gespielt haben.
Paulus schreibt, dass ihnen die Orakel Gottes anvertraut wurden. Gott benutzte sie, um die heilige Schrift zu bewahren, damit wir sie haben. Und dann entschied sich Jesus Christus, als Nachkomme einer jüdischen Frau zu kommen oder von ihr geboren zu werden. Es gibt eine Menge Ehre, die Gott auf die Juden gehäuft hat. Und das bedeutet, dass Satan einen besonderen Hass auf sie hegt. Sie sehen also, dass Satan immer mehr in das Weltgeschehen eingreift und dass es ihm erlaubt wird, immer mehr in das Weltgeschehen einzugreifen. Letzte Woche sprachen wir darüber, dass er ein heiliges römisches Reich in Europa aufbaut, das er benutzen wird, um die heutigen Nachkommen Israels zu bestrafen oder um die heutigen Nachkommen Israels anzugreifen, und wir werden gleich noch ein bisschen mehr darüber sprechen. Ein Symptom dafür ist der zunehmende Antisemitismus. Und die geistliche Realität spielt dabei auch eine wichtige Rolle. Ich denke, das ist auch eine wichtige Erklärung für das, was wir sehen und warum die Gesellschaft es für angemessen hält oder kein großes Problem damit hat, wenn Juden angegriffen werden. Es ist ein viel größeres Problem als nur der radikale Islam. Und die Tatsache, dass es sich um ein viel größeres Problem handelt, ist ein Zeichen für das aufstrebende Heilige Römische Reich. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir das jetzt in Europa erleben. Natürlich ist das nicht die einzige wichtige Geschichte, die sich derzeit in Europa abspielt. Um Sie auf den neuesten Stand in Bezug auf die deutschen Wahlen zu bringen, über die wir das letzte Mal gesprochen haben. Es sieht so aus, als ob der Wahltermin in Deutschland vorverlegt wird. Ein großer Teil des Landes war empört über das sehr langsame Tempo, über das wir letzte Woche in der Sendung gesprochen haben. Anstatt also, die Regierung am 15. Januar aufzulösen und Ende März Wahlen abzuhalten, sieht es nun so aus, als würde Deutschland seine Koalition im Dezember auflösen und dann am 23. Februar Wahlen abhalten. Es gibt viele, die eine schnellere Lösung wollen. Die Mitte-Rechts-Partei, die Christlich-Demokratische Union, will zum Beispiel, dass das Parlament jetzt aufgelöst wird und im Dezember Wahlen stattfinden. Aber sie haben diesen Zeitplan beschleunigt. Behalten Sie diese wichtige Geschichte im Auge. Da sich Deutschland nun auf die Wahlen vorbereitet und bereits jetzt eine Führungslücke besteht, sollten Sie darauf achten, dass ein starker Mann in den Vordergrund tritt und diese Führungslücke ausnutzt. Die New York Times hat sich Anfang der Woche zu diesem Thema geäußert. In einem Artikel hieß es: In Europa fehle eine starke Führungspersönlichkeit für eine neue Trump-Ära. Die Welt sieht, dass Europa eine starke Führungspersönlichkeit fehlt. Und es ist nicht nur auf der deutschen Ebene, dass die europäische Führung wirklich zu kämpfen hat. Es fehlt wirklich völlig an Führung. Auch die Koalition, die das Europäische Parlament führt, droht auseinanderzufallen. Es handelt sich um eine Mitte-Links- und Mitte-Rechts-Koalition, und jede Mitte-Rechtsgruppe wie diese ist eine Koalition verschiedener europäischer Mitte-Rechtsgruppen. Das ist also besonders instabil. Streitigkeiten über Stellenbesetzungen könnten die ganze Sache zum Scheitern bringen. Die spanischen Parteien streiten über den spanischen Kandidaten für das Amt des EU-Kommissars, der eine sehr wichtige Rolle spielen würde, und über die EU-Kommission, die eigentlich eine Art europäische Regierungsexekutive ist. Sie war die ehemalige Umweltministerin. In Spanien gab es kürzlich katastrophale Überschwemmungen. Es werden also wichtige Fragen über das Umweltministerium gestellt und darüber, wie es mit den Überschwemmungen umgegangen ist und wie es die Zerstörung kleinerer Dämme gefördert hat und welche Verantwortung es dafür trägt. Es gibt also Unstimmigkeiten innerhalb der spanischen Parteien, die beide Teil dieser Koalition sein sollen, über ihre Ernennung. Es gibt Meinungsverschiedenheiten über den Kandidaten Italiens. All dies könnte dazu führen, dass die Regierung auf europäischer Ebene und diese Koalition, die sich seit Monaten gebildet hat, auseinanderfällt. Es ist eine Erinnerung daran, dass auch die Führung auf EU-Ebene ineffektiv und ein absolutes Chaos ist. Und wir suchen wirklich nach einem starken deutschen Führer, der die Zügel in die Hand nimmt, nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa. Wenn Sie also sehen, dass Europa im Chaos ist und Deutschland im Chaos ist, wie wir letzte Woche in der Sendung beschrieben haben, warnen wir seit Jahren, dass ein starker deutscher Führer kommen wird, und er wird auf unorthodoxe Weise kommen.
In der nächsten Druckausgabe der Posaune wird ein Artikel von Gerald Flurry, dem Chefredakteur der Posaune, darüber erscheinen. Er vergleicht es mit der Art und Weise, wie Kamala Harris als Kandidatin der Demokraten ins Rennen geschickt wurde, denn in diesem Fall gab es eine Situation, in der es hieß: Okay, es gibt einen Notfall. Joe Biden hat sich bei einer Debatte furchtbar geschlagen. Wir haben keine Zeit für die normalen Debatten, Vorwahlen und Abstimmungen und all das, was für die Auswahl eines demokratischen Kandidaten nötig wäre. Wir müssen jemanden mit dem Fallschirm abspringen lassen. Er sagte, dass man in Europa etwas sehr Ähnliches sehen wird. Kamala ist ein Beispiel für das, worauf wir schon seit Jahren hinweisen. Und sagen, dass man das in Europa sehen wird. Und man konnte wirklich sehen, wie das in Deutschland und Europa, wo ein Chaos herrscht, sehr leicht passieren könnte. Behalten Sie das also im Auge. Ein weiteres Symbol für den Zerfall Europas ist die Ankündigung der Niederlande, sich diese Woche aus der Schengen-Zone zurückzuziehen. Dies ist wahrscheinlich das größte und sichtbarste Symbol für den europäischen Erfolg. Man kann nach Frankreich reisen und dann nach Belgien, in die Niederlande, nach Deutschland, in die Schweiz und nach Italien reisen, ohne anhalten und seinen Pass vorzeigen zu müssen. Früher gab es an all diesen Grenzen Grenzkontrollen, an denen man anhalten musste. Das war wie beim Grenzübertritt von den USA nach Kanada, wo man seinen Pass vorzeigen musste und sich fragen musste, wie lange man sich hier aufhält und ob man geschäftlich oder zum Vergnügen reist. All das gibt es jetzt nicht mehr. Aber vieles davon kehrt langsam zurück, da die Länder ihre eigenen Grenzen errichten. So haben Deutschland, Österreich, Dänemark und einige andere Länder zunächst Grenzbeschränkungen eingeführt. Frankreich hat seine Grenzen wieder hochgezogen. Das war, glaube ich, der 1. November. Jetzt sagen die Niederlande, dass sie es auch tun werden. Überall in Europa werden die Grenzen hochgezogen, als ob die Europäische Union scheitern würde. Und sie braucht dringend eine Führung. Bleiben Sie also dran an dieser wichtigen Geschichte. Apropos Führung. Wir bekommen einen besseren Einblick in die Führung, die in die Vereinigten Staaten kommt und wie sich das auf Sie und auf Länder in der ganzen Welt auswirken wird. Wir wenden uns jetzt an Andrew Miller, um ein Update zu erhalten.
Es ist wirklich erstaunlich, was Donald Trump in nur einer Woche alles erreicht hat. Er besetzt Kabinettsposten und klärt seine neue präsidiale Agenda. Und eines der Dinge, die nicht nur für die Menschen in Amerika, sondern für Menschen auf der ganzen Welt von Interesse sein werden, ist seine Wirtschaftsagenda. Hier in Amerika zeigen die Umfragen, dass etwa 2/3 der amerikanischen Wähler, ungefähr 68%, glauben, dass die amerikanische Wirtschaft in einem schlechten Zustand ist. Und etwa 70% derjenigen, die glauben, dass die Wirtschaft in einem schlechten Zustand ist, haben Donald Trump gewählt. Das sind die beiden großen politischen Themen, die Trump wieder an die Macht gebracht haben. Die Sorge der Amerikaner über die Grenzkrise und die Sorge der Amerikaner über die Wirtschaft. Trump ist also sehr darauf bedacht, den Menschen zu versichern, dass sich die Wirtschaft in Amerika ändern wird. Und das ist wirklich eines der Dinge, eine der Maßnahmen, die er bereits ergriffen hat, obwohl er erst im Januar Präsident wird, ist, dass er eine neue Arbeitsgruppe namens Department of Governmental Efficiency ins Leben gerufen hat. Sie wird von Elon Musk und Vivek Ramaswamy geleitet werden. Und diese Arbeitsgruppe wird sehr transparent sein. Elon Musk ist der Eigentümer von X. Er hat also ein großes Horn in den sozialen Medien, das er einsetzen kann, um die Regierung Abteilung für Abteilung zu durchforsten und für jeden in der Welt sichtbar zu machen, wie viel Verschwendung es in der US-Regierung gibt. Und wenn man das öffentlich macht, kann man tatsächlich eine öffentliche Bewegung aufbauen. Das ist jedenfalls der Plan gegen die Verschwendung in der Regierung. Trump hat ihm eine Frist gesetzt. Amerikas 250. Jahrestag, die 250 Jahre seit der Unabhängigkeitserklärung, steht in 20 Monaten an. Am 4. Juli 26. Und bis dahin will Trump, dass Musk einen Plan vorlegt, um die amerikanische Regierung kleiner, schlanker und effizienter zu machen. Trumps genaue Worte lauteten: Eine kleinere Regierung mit mehr Effizienz und weniger Bürokratie wird das perfekte Geschenk an Amerika zum 250. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung sein. Ich bin zuversichtlich, dass wir Erfolg haben werden. Die einzige Kürzung, die Trump bisher angekündigt hat, ist, dass er das Bildungsministerium komplett abschaffen will.
Er meint, dass wir das eigentlich gar nicht brauchen. Jeder der Bundesstaaten kann seine eigenen Bildungsstandards aufstellen.
Was für eine großartige Gruppe von Menschen.
In Ordnung, ich habe nur eine Frage an Sie und dann verschwinde ich, denn das ist Ihre Bühne.
Ja.
Wie viel, glauben Sie, können wir aus diesem vergeudeten 6,5 Billionen Dollar Haushalt von Harris Biden herausholen?
Nun, ich denke, wir können mindestens 2 Billionen schaffen.
2 Billionen?
Ich meine, am Ende des Tages werden Sie besteuert. Sie werden besteuert. Alle Staatsausgaben sind Steuern. Egal, ob es sich um direkte Steuern oder um Staatsausgaben handelt, entweder wird es zur Inflation oder es ist eine direkte Besteuerung. Ihr Geld wird verschwendet. Und die Abteilung für Regierungseffizienz wird das in Ordnung bringen. Wir werden die Regierung von ihrem Rücken und aus ihrer Brieftasche holen. Amerika klopft einfach nicht an. Es wird einfach großartig sein. Amerika wird Höhen erreichen, die es noch nie zuvor gesehen hat.
Okay, dieser Clip stammt von einer Trump-Kundgebung vor ein paar Monaten. Und man sieht, wie die Leute ziemlich aufgeregt sind, weil er von 2 Billionen aus dem Jahreshaushalt spricht. Bidens letzter Haushalt belief sich auf etwa 6,5 Billionen. Und ich glaube, er hat nur etwa 4,5 Billionen an Steuern eingenommen. Oder vielleicht ein bisschen mehr als das. Ich glaube, das letzte Defizit betrug 1,6 Billionen. Wenn Sie also 2 Billionen aus dem Haushalt streichen können, haben Sie einen Überschuss von etwa 400 Milliarden Dollar. Das wäre der erste Haushaltsüberschuss seit 2001, glaube ich. Ein großer Segen für Amerika, wenn Sie das schaffen.
Und ich glaube, viele Länder sind sehr neidisch. Ich habe eine Menge Leute in Großbritannien getroffen. Sie blicken sehr neidisch auf das, was Donald Trump mit Elon Musk macht. Ich meine, wir haben gerade in der letzten Woche oder so gehört, dass die britische Regierung 100 Millionen Pfund ausgegeben hat. Das war Teil eines Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnprojekts. Die Gesamtkosten für das Hochgeschwindigkeitsprojekt beliefen sich nicht auf 100 Millionen Pfund. Stattdessen wurden 100 Millionen Pfund für den Bau eines Tunnels zum Schutz von 300 Fledermäusen ausgegeben. Das ist die Art von Verschwendung, die wir hier haben. Ich meine, die britische Regierung gibt etwa 1 Million Dollar für die akademische Forschung über Comics und Ethnie in Lateinamerika aus. Die Regierung gibt Hunderttausende für Studien über queere Musiktheorie aus. Wir verschwenden Unmengen von Geld und ich bin sicher, dass der britische und der amerikanische Haushalt um die Hälfte oder mehr gekürzt werden könnten, aber das wäre ziemlich schwierig. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von Dingen, die man ziemlich leicht einsparen könnte, was sofort eine ganze Menge Geld sparen würde.
Ja, ich meine, und das ist eigentlich eines der erstaunlichsten Dinge an diesem Projekt. Wie ich schon sagte, gibt es an einige Abteilungen, wie zum Beispiel das Bildungsministerium, die sie einfach komplett über Bord werfen wollen. Aber es sieht so aus, als ob Musk nicht nur die Abteilungen der Regierung streichen will, sondern auch die Verschwendung in diesen Abteilungen reduzieren möchte.
Nun, ich erinnere mich, dass ich mich mit einigen Geschichten wie dieser beschäftigt habe, als ich einen Artikel über das US-Militär schrieb, denn viele Leute sehen sich das US-Militär an und sagen, okay, Amerika gibt mehr für sein Militär aus als jedes andere Land der Erde. Deshalb ist ihr Militär auch viel stärker als das jedes anderen Landes der Erde. Und dann hört man Geschichten wie die, dass die Air Force über 300.000 Dollar pro Stück für Kaffeetassen ausgegeben hat. Das muss schon eine wirklich schöne Kaffeetasse sein, die mehr wert ist als ein Haus. Es ist unglaublich, was für eine Verschwendung in all diesen verschiedenen Abteilungen betrieben wird. Eine Sache, auf die andere hingewiesen haben, ist, okay, Elon Musk kann kommen und seine Ingenieure bei Twitter oder SpaceX oder was auch immer fragen lassen, ist diese Regel notwendig? Ist dieser Job notwendig? Okay, dann tun sie es eben nicht. Aber wenn man das Gleiche mit der Regierung macht, sind viele dieser Regeln Gesetze. Der Kongress hat angeordnet, dass dies so gemacht werden muss. Was glauben Sie, wie effektiv und erfolgreich Elon Musk sein wird? Oder haben Sie das Gefühl, dass wir von den Politikern immer wieder hören, dass wir gegen die Verschwendung ankämpfen werden und sich nichts ändert? Glauben Sie, dass sich die Dinge ändern werden?
Nun, das hängt wirklich vom amerikanischen Volk ab. Ein gutes Argument ist, dass es sich bei Elon Musk nicht um ein privates Unternehmen handelt, bei dem der CEO einen Experten anheuert, der für ihn Leute feuert. Elon Musk stellt Vorschläge zusammen, wie die Verschwendung in der Regierung reduziert werden kann, und er ist sehr transparent und zeigt dem amerikanischen Volk alles, was er vorschlägt, in den sozialen Medien, damit das amerikanische Volk selbst sehen kann, wie viel Verschwendung es gibt. Als Chef der Executive kann Trump einige Kürzungen einseitig vornehmen, um seine Exekutivabteilungen effizienter zu machen. Aber es gibt auch andere, wie zum Beispiel die Abschaffung ganzer Abteilungen, die ohne die Zustimmung des Kongresses nicht möglich sind. Die Hoffnung ist also, dass diese neue Kommission aufzeigt, wie viel Verschwendung es gibt und dass man bei den Zwischenwahlen in den nächsten 26 Jahren ein noch größeres Mandat für Kürzungen erhält, wenn die Menschen das unterstützen, was hier passiert. Oh, ich habe schon früher Artikel geschrieben und wir hatten auch schon andere Artikel in der Posaune, in denen es hieß, dass die Staatsverschuldung nicht nur töricht, sondern auch sündhaft ist, weil man sich Geld leiht, ohne einen Plan zu haben, wie man es zurückzahlen kann und es dann an seine Kinder weitergibt. Jetzt werden Menschen, die nicht einmal wählen können, im Grunde ein bankrottes Land erben. Ein Sprichwort besagt, dass ein gerechter Mann seinen Kindeskindern ein Erbe hinterlässt und der derzeitige Kongress hat der nächsten Generation kein Erbe hinterlassen. Sie haben also die moralische Pflicht, diese Kürzungen vorzunehmen. Und es wäre in gewissem Maße sogar eine Form der Reue, diese Kürzungen vorzunehmen. Nicht jede Sünde zu bereuen, die man hat, aber zumindest die Sünde zu bereuen, das auszugeben, was man nicht hat, und künftige Generationen zu berauben. Wenn also die Amerikaner hinter dem stehen, was Elon Musk hier tut, könnte es in Zukunft etwas besser werden, aber er braucht definitiv die Unterstützung der Öffentlichkeit, um diesen Aufschwung dauerhaft zu machen. Prophetisch gesehen ist der Vers, auf den wir uns in diesem Fall konzentriert haben, 2. Könige 14, Verse 26 bis 28, in dem Gott, der sieht, dass Israel in bitterer Bedrängnis ist, eine endzeitliche Jerobeam-Figur einsetzt, die von Donald Trump repräsentiert wird, um Israel vorübergehend zu retten. Trump und Musk können einige einseitige Kürzungen in der Exekutive vornehmen, die einen vorübergehenden wirtschaftlichen Aufschwung bewirken würden. Aber man braucht ein öffentliches Mandat, damit es sich nicht nur um zwei Typen handelt, die in den nächsten zwei Jahren einige Kürzungen vornehmen, die bei der nächsten Wahl wieder rückgängig gemacht werden.
Ich denke, das ist ein wirklich guter Punkt, was die öffentliche Unterstützung angeht. Und ich glaube, jeder findet die Idee von Kürzungen gut. Jeder sagt, ja, es ist mir wichtig, dass wir kein Geld leihen und dass wir den Haushalt in Ordnung bringen. Aber wenn es um konkrete Maßnahmen geht, will niemand Kürzungen, die ihn selbst betreffen. Und das ist zum Teil auch verständlich. Ich denke zum Beispiel an die Sozialversicherung, bei der man uns jahrelang belogen hat, dass man Geld einspart und dann sein eigenes Geld zurückbekommt. Den Menschen, denen man gesagt hat, das ist es, was passiert, wollen natürlich keine Kürzungen bei der Sozialversicherung, den Renten und ähnlichen Dingen. Denn das ist ihr Geld. Das ist von den Regierungen geraubt worden. Dieses Geld ist weg. Es wird jetzt durch Kreditaufnahme finanziert. Das sind einige sehr schwierige systemische Probleme, die zu lösen sind, aber niemand will Kürzungen bei etwas akzeptieren, das ihn selbst betreffen würde. Es gibt auch Probleme wie die Pork Barrel Spending, das heißt diese riesigen Rechnungen, die veröffentlicht werden, und man muss diesen und jenen bezahlen, und ich muss seinem Staat etwas geben. Und so, ja, das ist es. Es gibt Dinge, von denen ich sicher bin, dass sie sie tun können. Aber es gibt auch Dinge, die einfach viel größer sind. Und wenn man sich diese Fragen genauer anschaut, dann geht es in vielen Fällen um den Charakter. Halten wir unser Wort? Legen wir Wert darauf, unser Wort zu halten? Legen wir Wert darauf? Denken wir an die zukünftigen Generationen? Lieben wir die zukünftigen Generationen mehr als uns selbst und all das? Ich denke, das ist ein wirklich guter Punkt. Wir haben auch viele weitere Ernennungen und Ankündigungen gesehen, die uns einen guten Eindruck davon vermitteln, was als nächstes von der Trump-Regierung in den Vereinigten Staaten kommen wird.
Ja, es gibt definitiv mehrere Themen, bei denen nicht nur ein wirtschaftlicher, sondern auch ein politischer Aufschwung zu erwarten ist. Das Thema, auf das ich mich wahrscheinlich am meisten freue, ist das, über das ich bereits gesprochen habe. Elon Musk und das Ministerium für Regierungseffizienz, das 2 Billionen Dollar aus dem Haushalt streichen, und die Verschwendung in der Regierung eindämmen soll. Denn das wird eine Menge Entlassungen mit sich bringen. Das wird im Grunde nur dazu führen, dass die Bürokratie in Amerika kleiner wird. Und je kleiner die Bürokratie ist, desto einfacher ist es für den Präsidenten der Vereinigten Staaten, der übrigens der einzige Mann in der Exekutive ist, der vom Volk gewählt wurde, seine Bürokratie zu kontrollieren. Im Moment ist es das, was wir den tiefen Staat nennen. Der tiefe Staat besteht aus 2 Millionen Bürokraten, die denken, sie seien niemandem Rechenschaft schuldig. Wenn man sie reduziert und verkleinert, ist es für den einzigen Mann, der dem amerikanischen Volk gegenüber rechenschaftspflichtig ist, Donald Trump, einfacher, seine Bürokratie zu kontrollieren und eine gewisse Kontrolle über die Regierung auszuüben. Ein weiterer wichtiger Punkt, über den ich mich in der Trump-Regierung am meisten freue, ist die Ernennung von Matt Gaetz zum Justizminister. Wir haben in der Posaune in den letzten Jahren viel darüber geschrieben, wie Obama den tiefen Staat gegen seine politischen Gegner eingesetzt hat und dann all diese wirklich fast verräterischen Coup mit dem Russland-Gate und dem Steele-Dossier und anderen Dingen, die sie benutzt haben, um Donald Trump zu stürzen. Und während seiner ersten Amtszeit sagte Trump, dass er wirklich der Meinung sei, dass wir diese Skandale untersuchen müssten, um die Korruption in der amerikanischen Regierung zu verringern. Und so ernannte er Jeff Sessions zu seinem Generalstaatsanwalt, der sich für befangen erklärte und nichts unternahm. Dann ersetzte er Jeff Sessions durch Bill Barr, der große Töne spuckte, aber auch nichts tat. Und jetzt hat er ihn durch Matt Gaetz ersetzt, der bei vielen Untersuchungen des Kongresses eine wichtige Rolle gespielt hat. Er ist jetzt Kongressabgeordneter und sitzt im Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses, der vieles von dem aufgedeckt hat, was wir über diese linke Gesetzesinitiative gegen Donald Trump wissen. Vielleicht werden wir also ein drittes Mal enttäuscht, aber es gibt viel Optimismus, dass er tatsächlich das tun wird, wovor Bill Barr zu viel Angst hatte, und tatsächlich damit beginnt, einen Großteil der Korruption im Justizministerium aufzudecken. Und wenn man die Korruption im Justizministerium aufdeckt, wird es für Elon Musk einfacher, dem amerikanischen Volk zu erklären, zum Beispiel, warum sie dafür bezahlen. Wer bezahlt diese Leute, die diesen ganzen Russland-Gate-Quatsch gemacht haben? Es ist, als ob sie mit deinem Gehalt bezahlt wurden. Es ist also so, dass sie entweder anfangen müssen, echte Gerechtigkeit in Amerika zu schaffen, oder wir müssen einfach anfangen, ihnen die Mittel zu entziehen, damit sie das Geld für etwas Besseres ausgeben können. Bis jetzt hat Trump weniger als die Hälfte der Leute in seinem neuen Kabinett ernannt. Es wird also noch eine ganze Reihe von Ernennungen geben. Bisher hat Elon Musk das neue Department of Governmental Efficiency und Matt Gaetz das Justizministerium übernommen.
Wir haben also Matt Gaetz gesehen. Ich glaube, wir haben auch gesehen, wie ein neuer Grenzschutzbeauftragter angekündigt wurde, also auch Bewegung beim Schutz der US-Grenze.
Oh ja, ich hatte ihn fast vergessen. Diese Woche ist so viel passiert. Aber ja, Tom Homan, er redet definitiv viel. Wie ich eingangs sagte, sind die beiden Themen, die die Amerikaner laut Umfragen am meisten von der Trump-Regierung verändert sehen wollen, die Grenzsicherheit und die Wirtschaft. Nun, Elon Musk kümmert sich um die Wirtschaft und Matt Gaetz um die Korruption im Justizministerium. Aber dieser neue Grenzschutzbeauftragte spricht wirklich davon, Amerikas Gesetze durchzusetzen. In meinem Leben habe ich noch nie einen Beamten des Heimatschutzministeriums so reden hören. Ob er die etwa 12 Millionen Menschen, die bereits hier sind, abschieben kann, ist eine große Frage. Es gibt eindeutige biblische Prophezeiungen in Jesaja Vers 7 und an anderen Stellen, die besagen, dass die Strafe für Israels Sünde darin besteht, dass der Fremde in euren Toren ist und eure Städte mit Feuer verbrennt, wenn Israel nicht bereut. Es deutet also alles darauf hin, dass wenn Amerika nicht bereut, diese Millionen von Illegalen, die Obama und Biden ins Land gelassen haben, zu ernsthaften Ausschreitungen führen werden. Wenn Trump sie alle abschiebt, sind sie nicht hier, um sich an den Unruhen zu beteiligen. Es gibt also Grund zur Skepsis, dass er in der Lage sein wird, all diese Millionen Illegalen abzuschieben, es sei denn, es kommt zu einer massiven Veränderung im Charakter des amerikanischen Volkes. Aber ich glaube nicht, dass von nun an jedes Jahr 2 Millionen neue Illegale über die Grenze kommen werden. Es wird schwierig sein, die, die schon hier sind, loszuwerden, aber zumindest zu verhindern, dass noch mehr kommen.
Vielen Dank dafür, Andrew.
Eines der Länder, das am stärksten von den Änderungen betroffen ist, die Donald Trump einführen wird, ist Israel. Wir haben in der Mittwochssendung ausführlich darüber gesprochen. Aber seither haben wir eine Ankündigung erhalten, dass eine wichtige Stelle unter der Trump-Regierung besetzt wird, die für Israel von großer Bedeutung ist. Mihailo Dzekic wird uns ein wenig mehr darüber erzählen.
Ja, am Montag gab Finanzminister Bezalel Smotrich dies bekannt. Jedenfalls kündigte er an, dass er in 25 Jahren beabsichtigt, das Westjordanland oder Judäa und Samaria, wie man in Israel sagt, an Israel anzugliedern. Sie werden sich fragen, A, warum sagt er das? Und B, warum sagt das nicht der Regierungschef? Nun, das Finanzministerium kontrolliert die Finanzierung dessen, was Menschen außerhalb Israels als die israelischen Siedlungen im Westjordanland bezeichnen würden. Das war eine Art Lieblingsprojekt von ihm. Er stammt aus einer Siedlung und hat dies speziell mit der Rückkehr von Trump in Verbindung gebracht. Da Amerika nun einen Präsidenten haben wird, der Israel gegenüber positiver eingestellt sein wird als das, was wir bisher erlebt haben. Er twitterte, Zitat 25, das Jahr der Souveränität in Judäa und Samaria. Nun, einen Tag nachdem Smotrich diese Bemerkung gemacht hatte, gab Präsident Trump seinen neuen Botschafter in Israel bekannt. Ich werde seine Erklärung hier vorlesen. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass der hoch angesehene ehemalige Gouverneur von Arkansas, Mike Huckabee, zum Botschafter der Vereinigten Staaten in Israel ernannt wurde. Mike ist seit vielen Jahren ein großartiger Staatsdiener, Gouverneur und Glaubensführer. Er liebt Israel und das israelische Volk, und ebenso liebt das israelische Volk ihn. Mike wird sich unermüdlich für den Frieden im Nahen Osten einsetzen. Zitat Ende. Um den Kontext zu verdeutlichen, Herr Huckabee kandidierte in den Jahren 2008 und 2015 ein paar Mal für das Präsidentenamt. Er ist ebenfalls ehemaliger Gouverneur von Arkansas und hat diesem Amt nach Gouverneur Clinton wieder ein wenig Seriosität verliehen. Er ist auch ein ordinierter Baptistenprediger. Und wenn Sie nicht nur Ihre Unterstützung für Israel zeigen wollten, sondern auch eine Botschaft senden wollten, dass Israel oder zumindest die derzeitige konservative Regierung in Israel tun kann, was sie will. Sie müssen sich keine Sorgen um Beschränkungen aus Washington machen. Sie müssen sich keine Sorgen über den internationalen Aufschrei darüber machen, dass Sie eine konservative Regierung in Israel sind. Sie können Ihr Programm mit Volldampf fortsetzen. Die Ernennung von Mike Huckabee zum Botschafter in Israel ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit, dies zu tun. Das sagte Mike Huckabee bei seinem Besuch in Israel in den 70er Jahren.
Meine persönlichen Gefühle, und ich spreche hier nur als Person. Ich denke, Israel würde nur auf dem Grundstück handeln, das es bereits besitzt. Ich denke, Israel hat ein Eigentumsrecht auf Judäa und Samaria. Es gibt bestimmte Worte, die ich nicht verwenden möchte. So etwas wie ein Westjordanland gibt es nicht. Es heißt Judäa und Samaria. So etwas wie eine Siedlung gibt es nicht. Es kann Gemeinden geben, ihre Nachbarschaften, ihre Städte. So etwas wie eine Besatzung gibt es nicht.
Man hört niemanden in Amerika oder einem anderen Land außerhalb Israels, der so etwas sagt, etwa dass Israel das Westjordanland annektieren sollte. Trump seinerseits hat sich bisher noch nicht geäußert. Aber die Tatsache, dass dies sowohl von israelischer als auch von amerikanischer Seite in diesen ersten Tagen diskutiert wird, gibt meiner Meinung nach eine sehr gute, zumindest allgemeine Vorstellung davon, was wir von dieser Regierung erwarten können, sobald Trump tatsächlich ins Weiße Haus einzieht.
Das stimmt. In diesem Stadium ist es noch Gesprächsstoff auf dieser Seite, aber es zeigt, dass dies wahrscheinlich eines der wichtigsten Themen sein wird, zumindest wenn Donald Trump im Weißen Haus sitzt. Das wird das Thema sein, über das wir sprechen. Und das ist ein weiterer Moment, in dem die Köpfe explodieren. Ich denke, jeder US-Präsident hat versprochen, angefangen bei Bill Clinton. Sie haben versprochen, dass sie die US-Botschaft nach Jerusalem verlegen und Jerusalem als Israels Hauptstadt anerkennen würden. Donald Trump war derjenige, der dies tatsächlich getan hat. Und das war der Moment, in dem die Köpfe aller sogenannten Außenpolitik-Experten explodierten. Donald Trump wird zu einem Krieg führen. Das wird zu all dieser Gewalt führen. Bla 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 bla. Natürlich hat es das nicht. Stattdessen gab es in der Amtszeit von Joe Biden Krieg und Gewalt. Und es war Schwäche und der Entzug von Unterstützung für Israel, der zu Krieg und Gewalt führte. und nicht Stärke und zunehmende Unterstützung für Israel, wie man sie unter Donald Trump sah. Aber noch einmal, dies ist ein Moment, in dem die Köpfe in der Welt explodieren. Josep Borrell, der außenpolitische Chef der EU, hat sich auf Twitter darüber ausgelassen, was für eine schreckliche Sache das ist. Und glauben Sie, dass dies etwas sein wird, das im Rest der Welt massiv umstritten sein wird? Innerhalb Israels gibt es immer noch eine politische Spaltung innerhalb der Vereinigten Staaten. Wie sehen Sie das?
Trump ist dafür bekannt, dass er viele Versprechungen macht, um seine Basis anzusprechen oder um bestimmte Dinge ins Rollen zu bringen, aber er hat nicht unbedingt die Absicht, sie zu erfüllen, wie zum Beispiel Hillary Clinton zu verhaften, so gerne ich das auch gesehen hätte. Aber wie Sie schon sagten, explodieren jetzt schon Köpfe. Die deutsche Regierung hat ihrerseits bereits eine Erklärung herausgegeben und ich denke, es ist auch interessant, dass dies ein wenig mit seiner ersten Amtszeit übereinstimmt, als er das Friedensabkommen vorstellte, das vorgeschlagene Friedensabkommen zwischen Israel und einem Staat Palästina. Es sah vor, dass Israel einen großen Teil des Westjordanlandes annektiert, viel mehr als die meisten Mitglieder der internationalen Gemeinschaft Israel zugestehen wollten. Premierminister Netanyahu seinerseits sagte: Ich habe kein Problem damit, auf dieser Grundlage über das Abkommen zu verhandeln. Dazu ist es natürlich nicht gekommen. Aber Trump hat schon früher solche Angebote gemacht. Und ich glaube auch, dass Trump in seiner zweiten Amtszeit ein bisschen besser weiß, womit er durchkommen kann und womit nicht. Zuvor hat er noch viele Dinge ausprobiert und er vermarktet sich gerne als Umstürzler. Aber er will nicht zu sehr umstürzen, weil dies eine neue Rolle für ihn ist. Er wusste nicht, womit er durchkommen würde. Er kannte nicht alle Auswirkungen. Ich glaube, dass er jetzt eine viel bessere Vorstellung davon hat. Und ich glaube, er hat jetzt eine viel dickere Haut, weil er nicht mehr darauf hört, was andere Leute ihm sagen, was er tun kann und was nicht. Ich weiß also nicht, ob das passieren wird oder nicht, aber wenn es in irgendeiner Form passieren sollte, dann unter Präsident Trump.
Und ich denke, dass er dieses Mal wahrscheinlich, wie in seinem Buch Art of the Deal, zum ersten Mal in der Lage ist, beide Seiten dazu zu bringen, sich zusammenzusetzen und wir können einen Deal erzielen. Ich denke, nachdem er es aus erster Hand erfahren hat, ist er sich jetzt wahrscheinlich viel mehr bewusst, dass die Palästinenser nicht wirklich einen Friedensprozess wollen. Sie wollen keinen unabhängigen palästinensischen Staat. Was sie wirklich wollen, ist, Juden zu töten.
Man hört viele seiner Beauftragten sowohl für die kommende Regierung als auch für sein Übergangsteam, die fast alle sagen, dass niemand in Israel im Moment über eine Zwei-Staaten-Lösung sprechen will und dass sie es diplomatisch ausdrücken. Aber die Tatsache, dass dies von allen gesagt wird, zeigt, dass dies Trumps Einstellung zu einer Zwei-Staaten-Lösung ist, die er jetzt vertritt.
Ich denke also, dass wir eher eine direkte Unterstützung Israels sehen werden, als einen Vorstoß für einen Friedensprozess in einem palästinensischen Staat, wie es anfangs der Fall war.
Wir haben diesen allgemeinen Trend auch in der Sendung vom letzten Mittwoch behandelt. Trump ist noch nicht einmal im Weißen Haus und schon gibt es Gerüchte, dass große Dinge auf Israel zukommen werden, die speziell mit der Ausarbeitung zumindest vorübergehender Lösungen für einige der Probleme Israels verbunden sind. Aber es stehen große Dinge in den amerikanisch-israelischen Beziehungen an. Wenn jemand mehr darüber erfahren möchte, empfehle ich ihm dringend, sich die Sendung anzusehen, die wir Anfang der Woche gedreht haben und die eine gute Zusammenfassung enthält. Natürlich erwarten wir nicht, dass dies das endgültige Friedensabkommen sein wird, das endlich Stabilität und Frieden in die Region bringen wird. Langfristig werden die Probleme in diesem Gebiet also sicherlich eskalieren. Aber schon wieder ist Trump nicht im Weißen Haus und wir erleben ein echtes Aufblühen der israelisch-amerikanischen Beziehungen, nur weil er der gewählte Präsident ist.
Richtig. Und was wir in der Sendung am Mittwoch besprochen haben, ist, dass diese Prophezeiung, auf die wir bei Donald Trump so oft zurückkommen, ein großer Teil des Grundes war, warum wir ihn in 2. Könige 14 zurück im Weißen Haus erwartet haben. Darüber haben wir in dieser Sendung als Teil der früheren Propheten gesprochen. Amos bestätigt, dass es eine Prophezeiung über einen modernen Jerobeam gibt. Er bringt Israel im Nahen Osten bekannt. Es ist die Nation Juda. Ich meine, eigentlich sollten wir es Juda nennen, denn Israel bezieht sich auf viel mehr als nur auf sie. Aber es geht um diesen König Jerobeam, der sowohl für Juda als auch für die nördlichen Stämme Israels etwas wiederherstellt. Und wenn man sich die Geschichte anschaut, dann hatte Juda in den Tagen von Jerobeam II. Eine fantastische Zeit. Juda vergrößerte sein Gebiet und erlebte eine Zeit großer Stabilität. Aus diesem Grund hat der Chefredakteur der Posaune, Gerald Flurry, darüber gesprochen, dass Juda wirklich von Donald Trumps Amtszeit profitiert. Er sprach darüber, wie dieser Vers in 2. Könige 14 die Politik von uns und Juda miteinander verbindet. Sie sehen also, wie Donald Trump ins Amt kommt und einige gute Dinge für die Vereinigten Staaten tut. Wir werden sehen, wie er antritt. Und die biblische Prophezeiung deutet stark darauf hin, dass er einige sehr gute Dinge für Juda tun wird. Und ich denke, die Nachrichten, die wir seit der Mittwochsendung gesehen haben, zeigen das sehr deutlich. Und wie wir in der Sendung besprochen haben, wird das nicht grundsätzlich alle Sünden Amerikas lösen, wenn es keine nationale Reue gibt. Und wenn Amerika nicht bereut und umkehrt, dann wird Amerika fallen. Und dieser Fall wird Juda massiv treffen. Und an diesem Punkt werden sie gehen müssen, und ihre Sicherheitslage wird massiv beeinträchtigt sein. Sie werden sich an eine andere Macht wenden müssen, um ihnen zu helfen. Und Juda wird zur gleichen Zeit fallen wie die Vereinigten Staaten. Es werden also nicht alle Probleme Israels gelöst. Aber mit Sicherheit sind die Dinge in Juda stabilisiert. Wir müssen eine Botschaft an die Vereinigten Staaten senden. Wir müssen eine Botschaft nach Juda bringen. Und diese Stabilität wird es uns ermöglichen, diese Botschaft zu verbreiten. Wir haben also eine erfüllte Prophezeiung mit Donald Trumps Rückkehr in den Vereinigten Staaten gesehen. Und ich denke, wir sehen bereits eine erfüllte Prophezeiung in Juda. Ein letzter kleiner Überblick über die Nachrichten aus dem Nahen Osten von Mihailo.
Axios veröffentlichte heute einen Artikel mit Kommentaren von Amos Hochstein, Bidens Gesandtem, der versuchen soll, den Krieg zwischen Israel und der Hisbollah zu schlichten. Laut Hochstein besteht die Chance, dass ein Waffenstillstand zwischen Israel und der Hisbollah zustande kommt. Er sagte, man sei zuversichtlich, dass es an dieser Front gelingen werde. Ron Dermer, der wahrscheinlich einer der engsten Verbündeten von Benjamin Netanyahu ist, war Anfang der Woche in Washington und sprach mit Hochstein und einigen anderen Entscheidungsträgern im außenpolitischen Team des Weißen Hauses. Ein US-Beamter sagte, die Treffen mit Dermer seien produktiv gewesen und hätten viele der verbleibenden Lücken zwischen den USA und Israel in Bezug auf den Text des Waffenstillstandsabkommens und einen von Israel geforderten Begleitbrief geschlossen. Weiter unten würde das Schreiben eine Verpflichtung der USA enthalten, die es Israel erlaubt, militärische Maßnahmen im Libanon zu ergreifen, wenn die libanesische Armee und die UNO-Friedenstruppen die Hisbollah nicht daran hindern, ihre militärischen Aktivitäten in Grenznähe wieder aufzunehmen oder schwere Waffen in den Libanon zu schmuggeln. Zitatende. Wenn Sie also bereits den Text dafür als Entwurf schreiben, haben wir fast wöchentlich Erklärungen der Hisbollah und Aktionen der Hisbollah gesehen, die zeigen, wie verzweifelt sie sind, um die Situation des Krieges dort zu beenden. Wenn dies die endgültige Vereinbarung ist, auf die sich ein Waffenstillstand stützt, sieht es zumindest auf dem Papier so aus, als ob Israel alles erreicht hat, was es sich gewünscht hat. Wir haben diesen Weg schon einmal in 2005 beschritten und sehen Sie, was passiert ist. Es würde mich also nicht überraschen, wenn ein Schlupfloch gefunden wird, um einige dieser Zusätze zu streichen. Aber um auf die Frage zurückzukommen, die Sie mir vorhin gestellt haben: Können wir erwarten, dass Barack Obama und sein Apparat ein letztes Mal gegen Israel vorgehen werden? Wenn dies in Planung ist und Netanyahu es schafft, Biden einen Fototermin mit einem wichtigen außenpolitischen Sieg wie diesem zu verschaffen, bevor er aus dem Amt scheidet, könnte das sogar ein Anreiz für ihn sein, während er im Weißen Haus sitzt, so etwas nicht geschehen zu lassen. Wir werden abwarten müssen, aber Trump hat gesagt, er wolle den Krieg und Israel beenden, bevor er sein Amt antritt. Und der Mann, der vor seinem Amtsantritt vermitteln soll, ist Biden. Wir könnten also schon bald ein Friedensabkommen zwischen Israel und der Hisbollah sehen.
Nun, vielen Dank dafür, Mihailo. Und jetzt geben wir weiter an Jeremiah Jacques.
Am Mittwochmorgen feuerten russische Kampfflugzeuge eine Salve von Raketen auf zivile Ziele in Kiew, Ukraine, ab. Das ist die Hauptstadt der Ukraine. Natürlich liegt sie weit im Westen des Landes, hunderte von Kilometern von den Kampflinien entfernt. Dies ist insofern bemerkenswert, als es das erste Mal seit mehreren Monaten ist, dass Russland Raketen auf Kiew abfeuert. Und soweit wir wissen, konnten die Ukrainer diese abfangen. Es wird jedoch befürchtet, dass dies der Beginn einer neuen Kampagne sein könnte, kurz bevor die Winterkälte einsetzt, um die ukrainische Energieinfrastruktur auszuschalten und die Menschen zu erfrieren. Wir haben in früheren Phasen des Krieges mehrfach erlebt, dass Russland gezielt Kraftwerke und andere Aspekte der Energieinfrastruktur angegriffen hat. Dies geschah in der Regel vor oder während der Wintermonate, um so viel Leid wie möglich für die Zivilbevölkerung zu verursachen. Dies könnte also der Beginn einer weiteren dieser Kampagnen sein. Ein großer Teil der russischen Strategie bestand bisher darin, die ukrainische Zivilbevölkerung auf verschiedene Weise ins Visier zu nehmen, sie mit Drohnen zu terrorisieren, ihre Wohnungen und öffentlichen Räume zu zerstören, sie ohne Wasser und Straßen zurückzulassen und einfach alles zu tun, um sie zu zermürben und sie dazu zu bringen, Druck auf die ukrainische Regierung auszuüben, damit sie sich ergibt. Es wäre also nichts Neues, eine weitere Kampagne gegen das Stromnetz in Kiew zu sehen. Eine weitere Entwicklung des Krieges in dieser Woche ist, dass Wladimir Putin begonnen hat, sich verstärkt auf die Region Kursk zu konzentrieren. Das ist die russische Region, in die die ukrainischen Streitkräfte im August eingedrungen sind. Putin hatte seinem Militär eine Frist bis zum 1. Oktober gesetzt, um die Ukrainer aus dieser russischen Region zu vertreiben. Und sein General begann, einige Truppen in dieses Gebiet zu verlegen, um dies zu erreichen. Aber diese Frist verstrich ohne große Veränderungen. Und auch in den folgenden Wochen bewegten sich die Linien dort nur wenig. Doch in dieser Woche hat Russland Zehntausende russischer und nordkoreanischer Soldaten in die Region verlegt, die nun mit aller Macht gegen die Ukrainer vorgehen. Hier in Kursk ist also eine große Offensive im Gange. Berichten aus dem Gebiet zufolge starten die Russen jetzt alle 10 bis 15 Minuten einen Angriff. Das Tempo der Angriffe, die wir dort beobachten, ist also bemerkenswert. Und die Ukrainer haben sich in ihren Stellungen hier sehr gut verschanzt. Es ist also eine schwierige Aufgabe für die Russen. Und die Zahl der täglichen Opfer auf russischer Seite ist rekordverdächtig. Offenbar gibt es manchmal bis zu 2000 russische Opfer an einem einzigen Tag, zum Teil in diesem Gebiet, aber auch in Verbindung mit den Ereignissen in der Ostukraine. In jedem Fall ist das Tempo der Angriffe wirklich atemberaubend. Und es handelt sich um einen extrem bösartigen Brennpunkt. Und bisher scheinen sich die Fronten noch immer nicht wesentlich zu verschieben. Die Ukraine besetzt hier immer noch hunderte von Quadratkilometern russischen Territoriums und zwingt die Russen immer noch dazu, eine Menge Personal und andere Ressourcen von den eigentlichen Frontlinien des Krieges in der Ostukraine abzuziehen. Aber wenn Putin sich weiterhin so sehr auf dieses Gebiet konzentriert und so viele Männer dort einsetzt, dann ist es schwer vorstellbar, dass die Ukraine dieses Gebiet noch lange halten kann. Es gibt hier also viel zu beachten, denn dieser Krieg nähert sich der 1000-Tage-Marke.
Was glauben Sie, steckt dahinter? Ist dies etwas, das ohnehin geschehen würde? Denn offensichtlich will Putin diesen Krieg um jeden Preis gewinnen. Gibt es eine Beschleunigung? Denn er versucht, Sie wissen schon, er hat Donald Trump dazu gebracht, alles für eine Verhandlungslösung zu tun. Ich möchte also so viel wie möglich vor dieser Einigung herausholen. Was denken Sie, was steckt hinter dieser Aktion?
Ja, ich denke, dass der Zeitpunkt sehr gut gewählt sein könnte, um die Ukrainer vor dem 20. Januar aus Kursk zu vertreiben.
Bei der Ukraine und Kursk ging es immer um die Verhandlungsposition, denke ich richtig. Es ging darum, dass sie ein Gebiet haben, das sie gerne im Austausch für etwas aufgeben, das Russland bereits erobert hat.
Das ist richtig. Ich glaube, die Ukraine hat mit einem Sieg Trumps gerechnet und deshalb diese sehr überraschende Offensive gestartet, um russisches Territorium zu erobern. Sie wollten die bestmögliche Verhandlungsposition haben, bevor Präsident Trump sein Amt antritt und wahrscheinlich eine Art Verhandlungsfrieden erzwingt. Und ich glaube, Sie haben vollkommen recht. Ich glaube, die Russen wollen am 20. Januar in der bestmöglichen Position sein, für den wahrscheinlichen Fall, dass eine Art von Verhandlung erzwungen wird.
Glauben Sie also, dass wir auf das Ende des Ukraine-Krieges oder einen russischen Sieg zusteuern, dass Sie gewinnen werden?
Nun, ich würde nicht unbedingt sagen, dass Russland gewinnt. Für mich sieht es seit etwa einem Jahr so aus, als würden beide Seiten verlieren. Es ist sehr tragisch, wie sich das Ganze so langsam entwickelt in diesem quälenden Tempo, wobei beide Seiten ausbluten und zwar auf herzzerreißende Weise. Aber es ist schwer vorherzusagen, was mit Trump im Amt passieren wird. Natürlich hat er bei zahlreichen Gelegenheiten davon gesprochen, Frieden zu erzwingen, die Ukraine zu zwingen, einen Teil ihrer Menschen und ihres Landes aufzugeben, damit Russland das Gefühl hat, dass seine Interessen in dem Gebiet respektiert werden. Aber diese Woche haben Sie und Herr Miller und Herr Cekic über Trumps Ernennungen gesprochen. Einer der wichtigsten ist der Kongressabgeordnete Mike Waltz, der ein echter China- und Russland-Falke ist. Er hat davon gesprochen, der Ukraine die Möglichkeit zu geben, mehr Waffen mit größerer Reichweite einzusetzen, um Ziele jenseits der Grenze in Russland selbst angreifen zu können. Das hat, glaube ich, viele überrascht, die befürchtet hatten, dass Trumps Wiederwahl ein schmachvolles Ende für die Ukraine bedeuten würde. Und dieser ausgehandelte Frieden, der kurzfristig vielleicht gut ist, gibt Russland letztlich die Möglichkeit, noch mehr Land und Menschen zu erobern. Ich denke also, wir müssen die Sache im Auge behalten und sehen, was passiert.
Dieser Krieg war also nicht die einfache Übernahme der Ukraine, die sich Wladimir Putin anfangs erhofft hatte. Es sieht so aus, als wäre er gezwungen, vorerst nur einen Teil der Ukraine einzunehmen. Ein weiteres Stück der Ukraine, sollte ich sagen, denn ein Stück hat er ja schon vor 10 Jahren eingenommen, als er die Krim eroberte. Ist das ein großer Rückschlag? Ist das das Ende von Wladimir Putin, von dem wir in den westlichen Medien so viel gehört haben?
Ich denke, wir können mit Zuversicht sagen, dass, was auch immer mit Kursk passiert, mit diesem Gebiet, über das wir gesprochen haben, was auch immer mit dem Stromnetz in Kiew passiert und unabhängig von allen anderen unmittelbaren Entwicklungen im Krieg, was auch immer mit all dem passiert, wir sollten erwarten, dass Putin aus all dem immer noch an der Macht ist und sogar gestärkt daraus hervorgeht. Und das liegt an dem, was der Chefredakteur der Posaune, Gerald Flurry, über die Rolle gesagt hat, die Putin in einem kommenden asiatischen Bündnis spielen wird. Es gibt mehrere Bibelstellen, die von dieser kolossalen Endzeitallianz der asiatischen Nationen sprechen. In den Büchern Daniel und Joel sowie in der Offenbarung werden Einzelheiten dazu beschrieben. Und dann gibt es noch einen besonders ausführlichen Abschnitt darüber in Hesekiel, Kapitel 38 und 39. In Hesekiel 38, Vers 2, heißt es, dass diese asiatische Allianz von einem Mann angeführt werden wird, den die neue King James Version der Bibel, Zitat, den Fürsten von Rosch, Meschech und Tubal nennt. Zitat Ende. Und Herr Flurry hat gesagt, dass diese drei Namen sich auf Russland und zwei seiner wichtigsten Städte beziehen. Und er sagte, dass diese Passage keinen anderen als Wladimir Putin beschreibt. Und er erklärt all diese Passagen detailliert in seinem Büchlein »Der prophezeite Fürst von Russland«. Und er stellt sie aktuellen Ereignissen gegenüber, um zu zeigen, wo wir uns auf der Zeitachse befinden. Und das alles zeigt, dass Putins folgenreichste Tage noch vor ihm liegen. Was auch immer in nächster Zeit geschehen mag, wir sollten davon ausgehen, dass Putin den gegenwärtigen Krieg überlebt und dann an die Spitze dieses massiven asiatischen Bündnisses treten wird.
Und wir haben in der Mittwochssendung mehr über die Frage gesprochen, was wir erwarten bei Donald Trumps Beziehung zu Russland und was wir erwarten, dass sich das auf die Ukraine auswirkt. Wenn Sie also mehr darüber wissen wollen, können Sie sich das ansehen. Und in Asien ist mehr passiert als nur dieser Krieg und sogar als nur Donald Trump an die Macht kam oder weitere Ernennungen vornahm. Können Sie uns einen Überblick über die anderen Ereignisse in Asien geben?
Sicher. Ja. Als erstes ist da Südkorea. Nach Trumps Wiederwahl sprechen die Südkoreaner immer häufiger über die Entwicklung eines Atomwaffenarsenals. Präsident Trump hat deutlich gemacht, dass er mit einigen Details der US-Allianz mit Südkorea nicht zufrieden ist. Seiner Meinung nach zahlt Amerika zu viel dafür. Und im Geiste, Amerika an die erste Stelle zu setzen, hat er angedeutet, dass er sogar bereit sein könnte, aus diesem Bündnis auszusteigen. Und das ist für viele Südkoreaner äußerst beunruhigend. Sie sind nun unsicher, ob die USA wirklich zu ihrer Verteidigung kommen würden, wenn sie von Nordkorea oder von Russland oder China angegriffen würden. Und jetzt, wo Trump zurückkehrt, sagen viele im Süden, wir können nicht auf Amerika zählen. Wir müssen bereit sein, uns selbst zu verteidigen. Und dazu gehört auch eine nukleare Abschreckung. Deshalb debattieren ihre Führer jetzt über die Entwicklung einer eigenen Atomwaffe. Und vieles davon wird durch das, was wir in der Ukraine sehen, noch verstärkt. Sie wissen, dass sein Krieg viele Menschen auf der ganzen Welt in Angst und Schrecken versetzt hat. Und jeder weiß, dass die Ukraine früher Atomwaffen besaß, dann aber von den Amerikanern unter Druck gesetzt wurde, diese aufzugeben und zu versprechen, die Ukraine zu verteidigen, falls sie angegriffen würde. Und die Ukraine hat sie natürlich aufgegeben. Und jetzt wird sie rücksichtslos angegriffen und erhält weit weniger amerikanische Unterstützung, als sie erwartet hatte. Die Lektion in Südkorea ist also klar. Und ich denke, dass wir weitere Diskussionen nicht nur in Südkorea, sondern auch in Japan, Taiwan, Deutschland und Saudi-Arabien erwarten sollten. Ich denke, dass mehrere Länder jetzt über die Entwicklung von Atomwaffen diskutieren und vielleicht auch Schritte in diese Richtung unternehmen werden, da Amerika zunächst viele Fragen zu ihrer Sicherheit aufwirft. Und ich denke, dass wir das könnten.
Ich finde es wirklich interessant, das zu sehen, denn wir hatten eine Art nukleares Wettrüsten, etwa in den 50er Jahren, wo Tom Lehrer seinen berühmten Song »Who's Next«, in dem es so aussieht, als würde jeder eine Bombe bekommen. Und er sagt, nun, wir werden versuchen, gelassen und ruhig zu bleiben, wenn Alabama die Bombe bekommt. Aber damals war es viel schwieriger, die Bombe zu bekommen, als heute. Als wäre das die modernste Physik, zumindest die modernste der Piratenphysik. Heute ist es das nicht mehr. Viele dieser Länder haben jahrzehntelange Erfahrung mit dem Betrieb von fortschrittlichen Kernkraftwerken und ähnlichen Dingen. Es ist nicht mehr die technologische Hürde, die es einmal war. Es geht vielmehr um eine politische Entscheidung. Keines dieser Länder wird Probleme haben, Physiker und Ingenieure zu finden, die ihnen bei der Entwicklung helfen. Ich denke, dass das Wettrüsten oder das nukleare Wettrüsten in unserer Vorstellung fest verankert ist, weil es in den 50er und 60er Jahren stattfand und seitdem eher in zweit- und drittklassigen Ländern als in modernen, hochentwickelten Mächten stattgefunden hat.
Das ist ein sehr guter Punkt. Und ich denke, dass dies besonders in diesen, Sie wissen schon, technologisch führenden Ländern wie Japan und Südkorea relevant ist. Ich habe Analysen gelesen, die besagen, dass insbesondere in diesen beiden Ländern die Zeit zwischen der Entscheidung, eine Bombe zu bauen, und dem tatsächlichen Besitz einer miniaturisierten Atomwaffe, die sie auf einer Rakete anbringen könnten, nur 6 oder 8 Monate betragen kann, weil sie bereits über das nötige Know-how verfügen und es dort viele Ingenieure und Physiker aller Art gibt. Es wäre also, wie Sie sagten, nicht mehr die Hürde, die es einmal war. Aber ja, ich wollte hier noch eine kurze Geschichte über Indien und seinen Handel mit Russland einschieben. Viele westliche Länder versuchen natürlich, den Handel mit Russland einzuschränken, um das Land für seinen Krieg gegen die Ukraine zu bestrafen und die Fähigkeit Russlands, diesen Krieg weiter zu finanzieren, irgendwie zu behindern. Und Indien ist eine Demokratie und versucht oft, sich als Partner des Westens darzustellen. Amerika und andere Länder hatten also gehofft, dass Indien sich ihnen bei diesen Maßnahmen anschließen würde. Aber stattdessen ist das Gegenteil passiert. Indiens Handel mit Russland hat diese Woche einen neuen Höchststand erreicht. Neuen Daten zufolge beläuft sich das Handelsvolumen zwischen den beiden Ländern auf 66 Milliarden Dollar pro Jahr, wobei es sich größtenteils um indische Einfuhren von russischem Öl handelt. Das ist eine Verfünffachung des Handelsvolumens im Vergleich zu vor nur 5 Jahren. Das ist ein bemerkenswerter Anstieg. Das bedeutet, dass Indien jetzt der zweitgrößte Handelspartner Russlands ist, gleich hinter China. Dies zeigt also, dass die Inder, was immer sie auch sagen mögen, dass sie versuchen, ein Partner des Westens zu sein, in Wirklichkeit ein wichtiger Ermöglicher des russischen Krieges sind und dass sie sich weiter von Amerika entfernen und tiefer in das russische Lager eintreten.
Nun, vielen Dank dafür, Jeremia. Ich denke, wir haben heute gesehen, dass zwei große Themen die Trumpet World dominieren. Wir begannen mit dem Aufkommen des Geistes des Heiligen Römischen Reiches in Europa. Und dann haben wir den Rest der Sendung damit verbracht, über die Reaktion der Welt auf Donald Trump zu sprechen. Und wir arbeiten gerade an unserer nächsten Posaune-Printausgabe. Das sind die großen Geschichten in dieser Posaune-Printausgabe. Wenn Sie die Posaune noch nicht abonniert haben, würde ich Ihnen dringend raten, sie zu abonnieren. Sie können sich auf unserer Website dieposaune.de anmelden. Das Abonnement ist kostenlos und erscheint 10-mal im Jahr, also fast monatlich. Wir schicken sie Ihnen sehr gerne zu. Sie geht in die ganze Welt hinaus. Sie können auch die PDF-Datei herunterladen und sich diese ansehen. Aber das gedruckte Magazin der Posaune ist haptisch, man kann es lesen. Ich finde es viel einfacher, Dinge in gedruckter Form zu verdauen und zu vertiefen. Ich würde Sie also wirklich ermutigen, sich das Heft zu besorgen. Wir verkaufen Ihre Adressdaten nicht. Wir bombardieren Sie nicht mit anderen Informationen und Kontakten. Wir schicken Ihnen lediglich einmal im Jahr eine Karte mit der Frage, ob Sie diese Zeitschrift weiterhin beziehen möchten. Wir wollen nicht Ihre und unsere Zeit verschwenden, wenn Sie nicht mehr interessiert sind. Aber wenn Sie die Zeitschrift weiterhin erhalten wollen, schicken wir sie Ihnen gerne weiter. Das ist also ein großartiger Ort, um das, worüber wir in der heutigen Sendung gesprochen haben, im Detail zu vertiefen. Aber der Punkt, mit dem ich Sie wirklich verlassen möchte, ist, dass diese beiden Geschichten wahrscheinlich zwei der größten, spezifischsten Prophezeiungen sind, auf die wir uns in letzter Zeit konzentriert haben. Die Rückkehr von Donald Trump und der Aufstieg des Heiligen Römischen Reiches in Europa. Und die biblische Prophezeiung bestimmt Ihre Weltnachrichten. Manchmal sprechen wir in dieser Sendung über Nachrichten, die Sie sonst nirgendwo gesehen haben, weil unsere Nachrichtenbeschaffung von der biblischen Prophetie beeinflusst wird. Und ich finde das großartig und wichtig, dass wir das tun. Das war diese Woche nicht der Fall. Diese Woche haben wir mit Ihnen über die Nachrichten gesprochen, die die gesamte Berichterstattung dominiert haben. Aber wir sind in der Lage, Ihnen viel mehr über sie zu erzählen und über die geistliche Dimension oder den geistlichen Kampf, der hinter einigen von Ihnen steckt. Oder wohin einige von Ihnen führen, und zwar auf eine Weise, die Sie nirgendwo anders erfahren können. Die biblische Prophetie bestimmt Ihre Weltnachrichten. Sie können keine Zeitung mehr in die Hand nehmen, wenn Sie überhaupt noch Zeitungen lesen. Sie können keine Nachrichtenwebsite besuchen, ohne die Früchte, die Ereignisse der biblischen Prophezeiung zu sehen. Das ist keine kleine akademische Angelegenheit. Ihre Nachrichten und Ihre Welt sind voll davon. Ich möchte Sie also wirklich ermutigen, die Gelegenheit zu nutzen und sich mit der biblischen Prophetie, dem Posaunen-Abo und all unseren Büchern und Broschüren zu beschäftigen. Das ist eine großartige Möglichkeit, das zu tun. Und tun Sie das, ja, um die Weltnachrichten zu verstehen, damit Sie die Welt, in der Sie leben, verstehen können. Aber das ist nicht einmal der wichtigste Grund. Man kann sich in die Bibel vertiefen, um sie zu verstehen, um die Bibel lebendig zu machen, so dass jedes Mal, wenn man die Nachrichten sieht, wenn man sie im Radio hört, wenn man auf eine Nachrichtenwebsite schaut, die Wahrheit aus der Bibel auf einen zukommt. Vertiefen Sie sich in die Bibel, um Ihren Vater zu sehen, um Gott, den Vater und seine Hand im Weltgeschehen und in Ihrem Leben viel klarer zu sehen. Es geht darum, die Welt zu verstehen, ja, aber es geht auch darum, Gott zu verstehen, was er von der Welt will, was er von Ihnen und Ihrem Leben will und was er für Sie geplant hat. Ich möchte Sie also wirklich ermutigen, unsere Website zu nutzen, diese Zeitschrift zu verwenden, sich zu bilden, um einen Satz zu verwenden, den man von den Linken hört. Machen Sie sich die Mühe, die biblische Prophetie zu verstehen, und Sie werden mit großen Veränderungen in Ihrem Leben belohnt werden. Das ist alles, wofür wir Zeit haben. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Wir melden uns am Mittwoch mit unserer Standardsendung zurück. Vielen Dank an Isaac Lorenz und George Haddad für Technik und Produktion. Sie können mit uns in Kontakt treten unter info@dieposaune.de. Sie können uns einen Kommentar hinterlassen. Ich bin mir sicher, dass wir mehr Hasspost als sonst bekommen werden, weil wir über antisemitische Angriffe und Israel gesprochen haben. Wenn Sie also auch etwas Positives zu sagen haben, würden wir uns freuen, auch von Ihnen zu hören. Aber Sie können diese Kommentare natürlich hinterlassen. Sie können sich mit uns in Verbindung setzen. Sie können die Sendung über YouTube oder Ihre Lieblings-Podcast-App weiterverfolgen. Wir sind auf all diesen verschiedenen Wegen verfügbar. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Wir sind am Mittwoch wieder da und bis dahin beobachten Sie weiter Ihre Welt.